Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder einschaltest für diesen besonderen Blick nach vorne. Wir schauen heute zusammen ins allerletzte Buch der Bibel. Vielleicht erinnerst du dich, letztes Mal ging es ja darum, wie das Leben als Nachfolger Jesu so aussieht, wie die Briefe uns da leiten. Rechtfertigung, Liebe, Frucht des Geistes, das waren so Stichworte. Vielleicht ist da ja was hängen geblieben. Heute also Lektion 11, ein großes Thema. Die Zukunft, Hoffnung in der Offenbarung. Eben die Offenbarung des Johannes. Ich weiß, das ist ein Buch, das viele eher, beunruhigend finden oder schwer verständlich. Aber wir wollen heute mal schauen, warum da eigentlich so viel Hoffnung drin steckt. Es ist nämlich vor allem ein Buch über den Sieg Jesu. Es schließt quasi den Kreis von der Schöpfung bis ganz zum Schluss. Stell dir Johannes vor auf dieser Insel Patmos, wie er diese gewaltigen Visionen bekommt. Gottes Thron, das siegreiche Lamm, eine neue Welt ohne Leid. Lass uns doch mal gemeinsam gucken, wie diese alten Texte dir, ganz persönlich heute Mut machen können. Gerade wenn die Zeiten unsicher sind. Jesus ist ja das A und O, Anfang und Ende. Und die Kernbotschaft ist, siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, Vers 5. Das ist doch was.
Genau. Und um diese Hoffnung zu sehen, ist es gut zu verstehen, was die Offenbarung für ein Buch ist. Es gehört zur apokalyptischen Literatur. Das klingt vielleicht kompliziert, meint aber, es spricht in sehr bildhafter, symbolischer Sprache, ähnlich wie Teile vom Buch Daniel im Alten Testament. Denk an die Zahl 7, das Lamm, der Drache, das sind alles Symbole. Und ganz wichtig, es ist kein exakter Fahrplan für die Zukunft mit Daten und so. Eher ein kosmisches Drama, das uns zeigt, auch wenn es chaotisch wirkt, Gott hat die Fäden in der Hand und führt alles zu einem, zu einem guten Ende. Sein Sieg steht fest. Ursprünglich war das ein riesiger Trost für die Christen damals, die ja oft verfolgt wurden. Johannes schreibt ja auch direkt am Anfang in Kapitel 1, Vers 3. Glücklich zu nennen ist, wer aus diesem Buch vorliest, und glücklich sind alle, die seine prophetischen Worte hören und danach handeln, denn die Zeit ist nahe. Diese Ermutigung, die gilt auch dir heute noch.
Okay, super. Lass uns das mal aufgreifen. Offenbarung als Hoffnungsbuch. Warum Hoffnung? Du sagst, weil das Ende eben nicht Chaos ist, sondern Sieg. Gottes großer Spoiler für die Weltgeschichte, sozusagen, mit Happy End. Und die Symbolsprache, die ist da echt entscheidend, oder? Man darf nicht alles eins zu eins nehmen. Man muss nach der tieferen Bedeutung fragen. Das Lamm zum Beispiel, das geschlachtet wurde und trotzdem lebt. Was für ein starkes Bild für Jesus.
Absolut. Das Bild vom Lamm, das zieht sich durch. Es erinnert an Jesu Opfer, klar, Johannes 1, Vers 29, aber es zeigt eben gleichzeitig seine Macht als Sieger. Der historische Kontext ist auch spannend. Johannes schreibt das wohl so um 95 nach Christus von Patmos aus. Wahrscheinlich unter Kaiser Domitian, da gab es wieder stärkere Verfolgungen. Aber die Offenbarung steht ja nicht allein da. Sie ist voll mit Anspielungen aufs Alte Testament, erfüllt Prophetien wie die von Jesaja über den neuen Himmel und die neue Erde, Jesaja 65. Und sie knüpft an Zusagen aus dem Neuen Testament an, wie die Wiederkunft Christi, zum Beispiel 1. Thessalonicher 4. Hartwig, der Historiker, beschreibt das ja auch, wie stark diese Visionen die Kirche geprägt haben. Er sagt, die Offenbarung malt eschatologische Visionen, die in der Kirchengeschichte Endzeiterwartungen prägten. Das hat zu ganz verschiedenen Strömungen geführt, über die man lange reden könnte. Aber viel wichtiger als jede Detaildeutung ist der Kern. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. So fängt es ja an, Kapitel 1, Vers 1. Er ist die Hauptperson, der Held.
Und das ist ja total relevant für dich, der du jetzt zuhörst, wenn dich Zukunftsängste plagen wegen globaler Krisen, politischer Dinge oder ganz persönlich, dann sagt dir die Offenbarung, hey, Gott sitzt auf dem Thron. Er hat den Überblick. Er hat das letzte Wort. Sein Plan führt zum Ziel. Ein ganz besonderer Teil sind ja dann die Kapitel 2 und 3, die Briefe an 7 Gemeinden. Echte Gemeinden damals in Kleinasien, heute Türkei. Die kann man lesen wie einen Spiegel. Für uns heute, für dich, für die Kirche durch die Zeiten. Jesus sagt zu jeder Gemeinde, ich kenne deine Werke. Er weiß genau Bescheid. Da ist zum Beispiel Ephesus. Viel Gutes getan, aber die erste Liebe zu Jesus, die ist erkaltet. Ein klarer Ruf, kehr um. Oder Smyrna, die leiden schwer unter Verfolgung, aber sie werden ermutigt, durchzuhalten und bekommen die Krone des Lebens versprochen. Stark.
Ja, das ist wirklich faszinierend. Diese Orte gab's ja wirklich. Ephesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Aber was Jesus ihnen schreibt, das geht weit über damals hinaus. Das sind zeitlose Botschaften. Hartwig sagt ja auch, diese Briefe spiegeln reale Herausforderungen der frühen Kirche, wie Verfolgung und Kompromisse. Und genau das gibt's ja immer wieder. Und dieser Satz, der immer wieder kommt, wer Ohren hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Heilige Geist will also auch heute durch diese Texte zu uns sprechen. Und das Beste, jeder Brief endet mit einer krassen Verheißung für die Überwinder, also für die, die festhalten an Jesus, trotz allem. Den wird zum Beispiel versprochen, mit Christus auf seinem Thron zu sitzen. Offenbarung 3, Vers 21. Was für eine Perspektive.
Absolut. Nehmen wir noch ein, zwei Beispiele. Pergamon. Die lebten da, wo der Kaiserkult ganz stark war. Jesus nennt es den Thron des Satans. Krass. Die Herausforderung. Haltet an meinem Namen fest. Keine faulen Kompromisse. Thyatira hatte ein Problem mit Irrlehre, mit moralischer Laxheit. Da gibt's einen Ruf zur Buße und die Verheißung des Morgensterns, Jesus selbst. Sardes kriegt eine harte Diagnose, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Ein Weckruf. Philadelphia dagegen wird gelobt. Die bekommen eine offene Tür, um das Evangelium weiterzusagen. Und dann Laodicea, die Gemeinde, die lauwarm ist. Nicht heiß, nicht kalt. Ihnen gilt das bekannte Wort, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Kapitel 3, Vers 20. Die Frage an dich ist ja, wo erkennst du dich vielleicht wieder? Gibt's Bereiche, wo deine Leidenschaft für Jesus, abgekühlt ist? Hörst du ihn vielleicht gerade anklopfen? Das Gute ist, das sind keine Anklagen, sondern Einladungen zur Umkehr.
Und eben Hoffnung durch die Zusagen an die Überwinder. Nach diesen sehr persönlichen Briefen nimmt Johannes uns dann mit in eine komplett andere Szene. Direkt in den Himmel. In den Thronsaal Gottes. Eine Stimme wie eine Posaune ruft: Komm herauf! Kapitel 4, Vers 1. Und was er da sieht, das sprengt echt jede Vorstellung. Ein Thron, darauf sitzt Gott selbst. Ein Regenbogen wie Smaragd drumherum, vielleicht eine Erinnerung an Gottes Treue wie beim Bund mit Noah. 24 Älteste in weißen Gewändern, goldene Kronen auf, oft gedeutet als Vertreter des ganzen Gottesvolkes, Altes und Neues Testament. 4 lebendige Wesen, voller Augen, die unaufhörlich loben. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt.
Ja, diese Thronvision in Kapitel 4 und 5, die ist absolut zentral. Sie erinnert an ähnliche Visionen bei Propheten wie Hesekiel. Man muss sich vorstellen, was das für die verfolgten Christen damals bedeutet hat. Mitten im Chaos, bedroht durch Rom, sehen sie, Gott sitzt souverän auf dem Thron. Ihm entgleitet nichts. Hartwig weist ja auch darauf hin, dass diese Vision Gottes Souveränität symbolisiert. Und die Liturgie, also die Gottesdienste, und die Eschatologie, die Zukunftshoffnung, stark beeinflusst hat. In Kapitel 5 spitzt sich das dann zu. Johannes sieht eine versiegelte Buchrolle in Gottes Hand. Ein Engel fragt, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Und erstmal keiner. Johannes weint bitterlich. Aber dann die Wende. Das Lamm, das aussieht wie geschlachtet. Jesus Christus. Er ist würdig.
Und dieser Moment, als das Lamm die Rolle nimmt, da bricht im Himmel ein unfassbarer Jubel los. Kannst du dir das vorstellen? Die Ältesten, die Wesen, die fallen nieder, singen ein neues Lied. Du bist würdig, denn du bist geschlachtet und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Kapitel 5, Vers 9. Millionen Engel stimmen ein. Würdig ist das Lamm. Und das ist nicht nur irgendeine Geschichte von damals, das ist ein Blick in deine Zukunft, deine ewige Heimat. Weil das Lamm dich erkauft hat, gehörst du dazu. Du bist Teil dieser Anbetungsszene.
Nach diesem Höhepunkt der Anbetung kommen dann die Abschnitte über die Gerichte Gottes, Kapitel 6 bis 16. Die werden oft als schwierig empfunden. Es gibt da 3 Zyklen, 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Zorneschalen. Die bringen Krieg, Hunger, Seuchen, Naturkatastrophen über eine Welt, die sich von Gott abgewandt hat. Die Bilder sind heftig, keine Frage. Sie erinnern auch bewusst an die Plagen in Ägypten damals. Aber hier geht's nicht um blinde Zerstörung. Es ist eher der Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Er duldet das Böse und die Ungerechtigkeit nicht ewig. Es ist sein Eingreifen, um Recht zu schaffen, dem Leiden ein Ende zu machen. Hartwig sagt dazu, dass diese Gerichte alttestamentliche Plagen spiegeln und das Endgericht symbolisieren. Wichtig ist aber auch, selbst mitten in diesen Gerichten gibt es immer wieder den Ruf zur Umkehr, zum Beispiel in Offenbarung 14, Vers 7.
Ja, die Bilder sind echt intensiv. Die vier Reiter aus Kapitel 6, die Tod und Verderben bringen, die Seelen der Märtyrer unter dem Altar, die nach Gerechtigkeit rufen, die Posaunen, die Schalen mit ihren katastrophalen Folgen. Dazwischen immer wieder andere symbolreiche Bilder. Die 144.000 Versiegelten in Kapitel 7, ein Bild für Gottes geschütztes Volk. Die riesige Schar aus allen Nationen vor dem Thron, auch in Kapitel 7. Der Kampf der Frau mit dem Drachen in Kapitel 12. Die beiden Tiere aus Kapitel 13, Symbole für antichristliche Macht und falschen Kult. Und natürlich die Zahl 666, die oft als Zahlenspiel für einen Kaisernamen wie Nero gedeutet wird, aber letztlich für die totale Ablehnung Gottes steht. Das kann einem schon Angst machen. Aber der Kern der Hoffnung ist doch, Gott schützt die Seinen. Du bist durch Jesus versiegelt sicher. Die Gerichte treffen die Rebellion gegen Gott, nicht seine Kinder. Sie führen am Ende zur Beseitigung des Bösen. Nach diesen Gerichten steuert dann alles auf das große Finale zu. Kapitel 17 und 18 beschreiben den Fall Babylons. Diese Hure Babylon ist ein Symbol für das gottlose Weltsystem. Macht, Geld, Verführung. Alles, was sich gegen Gott stellt. Ihr Untergang wird echt dramatisch geschildert. Während die Mächtigen der Erde trauern, weil ihre Profitquelle versiegt, bricht im Himmel wieder Jubel aus.
Genau. Der Fall Babylons symbolisiert den Untergang aller Mächte, die sich Gott widersetzen. Historisch wurde oft Rom damit identifiziert. Und wie Hartwig bemerkt, hat dieses Bild den Untergang weltlicher Mächte symbolisiert und verschiedene Endzeitserien beeinflusst. Dazu gehören auch die unterschiedlichen Vorstellungen vom tausendjährigen Reich, dem Millennium. Das ist ja als Chiliasmus bekannt und wurde viel diskutiert. Manche erwarten zum Beispiel, dass Christus vor diesem Friedensreich wiederkommt. Aber nach dem Gericht über Babylon kommt der eigentliche Höhepunkt in Kapitel 19, die Hochzeit des Lammes.
Die Hochzeit, was für ein Kontrast, oder? Die Braut, das ist die Gemeinde Jesu, das bist also auch du, wenn du zu ihm gehörst. Sie ist bereit, gekleidet in reines Leinen, das für ihre Gerechtigkeit steht, die Christus ihr geschenkt hat. Und dann kommt der Bräutigam, Jesus selbst, auf einem weißen Pferd, der König der Könige und Herr der Herren. Er besiegt endgültig alle Feinde. Darauf folgt dann diese Zeit, in der Satan gebunden ist, Offenbarung 20, das Millennium, wo die Gläubigen mit Christus herrschen. Am Ende dieser Zeit gibt's noch einen letzten Aufstand des Bösen, der wird aber sofort niedergeschlagen. Und dann kommt das letzte Gericht vor dem großen weißen Thron. Was bedeutet das für dich? Der Sieg Jesu ist garantiert. Du bist zur Hochzeitsfeier eingeladen. Deine Zukunft ist keine Katastrophe, sondern ein Fest mit Jesus. Die Hoffnung auf Frieden und seine Herrschaft ist real.
Und dann, nach all dem Kampf und Sieg, mündet alles in diese überwältigende Vision vom neuen Himmel und der neuen Erde. Die letzten beiden Kapitel 21 und 22. Johannes sieht, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer, oft ja ein Symbol für Chaos, ist nicht mehr. Stattdessen kommt die heilige Stadt, das neue Jerusalem, wie eine geschmückte Braut vom Himmel herab.
Diese Beschreibung ist atemberaubend. Tore aus Perlen, Straßen aus Gold, ein Fluss des Lebenswassers, der Baum des Lebens mit Früchten zur Heilung der Völker. Aber das Allerschönste ist doch diese zentrale Zusage. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Kapitel 21, Vers 4. Kannst du dir das vorstellen? Keine Tränen mehr, kein Tod, kein Leid, kein Schmerz. Das ist die ultimative Hoffnung.
Das ist die Vollendung von allem, was Gott versprochen hat, bis zurück zu Jesaja. Interessant ist auch, es gibt keinen Tempel mehr in dieser Stadt. Denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm.
steht in Kapitel 21. Man braucht auch keine Sonne oder Mond mehr, denn Gottes Herrlichkeit leuchtet alles aus. Es ist die perfekte, direkte Gemeinschaft mit Gott. Sie werden sein Angesicht schauen. Kapitel 22, Vers 4. Das ist die Wiederherstellung der Beziehung, die im Paradies zerbrochen ist. Eine erneuerte Schöpfung, ewige Gemeinschaft. Solche Visionen, das merkt Hartwig auch an, haben natürlich die Vorstellung vom Paradies geprägt und sogar säkuläre Utopien inspiriert. Er schreibt, das neue Jerusalem verspreche eschatologische Erfüllung und inspiriere Endzeithoffnung.
Wow, das ist also das Ziel, die Endstation, das vollendete Paradies. Unbeschreibliche Freude und Frieden in Gottes Gegenwart. Kein Wunder, dass die ganze Bibel mit diesem Gebet schließt, das diese Sehnsucht ausdrückt. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Offenbarung 22, Vers 20. Und das darf auch deine Sehnsucht, dein Gebet, deine Hoffnung heute sein. Also, fassen wir nochmal zusammen. Die Offenbarung ist kein Horrorszenario. Sie ist eine Quelle tiefer Hoffnung. Es geht um den garantierten Sieg Jesu, um Gottes Plan, alles neu zu machen und um deine ganz persönliche, wunderbare Zukunft bei ihm. Klar, im Lauf der Geschichte wurde da viel spekuliert, manchmal seltsame Endzeitfahrpläne draus gemacht, Hartwig erwähnt ja auch verschiedene Strömungen, aber lass dich davon nicht verunsichern. Lies die Offenbarung vor allem als das, was sie sein will, ein Trost- und Hoffnungsbuch. So war sie ursprünglich gemeint.
Absolut. Die Kernbotschaft bleibt, Jesus ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er hält alles in seiner Hand. Die Offenbarung zeigt uns das große Finale, wo Gott sein Ziel erreicht, für immer bei seinem Volk zu wohnen, in perfekter Harmonie.
Und diese Hoffnung ist nicht nur Theorie, die ist ganz konkret für dich und deine Zukunft, festgemacht an Jesus. Das ist deine Perspektive. Zum Schluss noch ein Gedanke für dich. Welches Bild aus der Offenbarung hat dich heute vielleicht besonders angesprochen? Der Thron Gottes? Das siegreiche Lamm? Die neue Stadt? Der Baum des Lebens? Oder die Zusage, dass alle Tränen abgewischt werden? Nimm dieses Bild mal mit in deinen Tag. Was weckt das an ganz persönlicher Hoffnung in dir? Gerade jetzt, mitten in deinen Umständen? Denk mal drüber nach und sei gespannt auf Lektion 12, unseren Abschluss. Bleib dran.
Gott segne dich.